Wir neigen dazu, für ganz unterschiedliche Dinge zu beten. Das kann zum einen sein für körperliche Gesundheit, körperliche Stärke, die wir benötigen. Es kann aber auch sein die Umstände, von denen wir uns einfach erlöst sehen wollen. Ob auf der Arbeit, in der Familie oder in der Schule. Es kann auch sein, dass es die ein oder andere Person ist, die wir vielleicht gerne anders haben wollen würden. Aber es ist nicht unbedingt das, worauf Gott den Schwerpunkt legt und worauf wir den Schwerpunkt legen sollten, auch im Gebet. Und wir stehen da nicht alleine, wir stehen da nicht hilflos, sondern Gott hat uns in seinem Wort Gebete gegeben, ja, so gesagt, Gebetsvorlagen, an denen wir uns halten können, richten können, um wirklich zu lernen, den Schwerpunkt dahin zu legen, worauf es wirklich ankommt. Und dazu wollen wir uns heute ein Gebet anschauen von Paulus im Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Ich lese einmal vor. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird, damit er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter hin. Amen. Wir sehen hier in diesem Gebet, dass was das Gebet auszeichnet, ist, dass es übernatürlich ist. Es ist von übernatürlicher Natur. Allein dadurch, dass wir sehen, dass dieses Gebet an ein übernatürliches Wesen gerichtet ist, nämlich Gott, dem Vater. Und wenn das Gebet in sich schon übernatürlich ist, dann muss auch unser Gebet selbst, unsere Anliegen, die wir formulieren, übernatürlich sein, dementsprechend. Und was du sehen wirst, wenn du diesen Abschnitt beherzigst und diese Wahrheiten, die wir in diesem Abschnitt beherzigen, in eurem Gebet, dann werdet ihr erleben, was es bedeutet, nach eurer Identität entsprechend zu beten, wer ihr in Christus seid. Ihr werdet erleben, was es bedeutet, nach der Identität der Gemeinde entsprechend zu beten, wozu die Gemeinde berufen ist. Und ihr werdet erleben, nach Gottes Identität zu beten, wer Gott wirklich ist. Und dazu wollen wir uns drei Merkmale anschauen, die ein übernatürliches Gebet auszeichnet. Erstens, ein übernatürliches Gebet richtet sich an eine übernatürliche Adresse. Das finden wir in den Versen 14 bis 15. Und zweitens, ein übernatürliches Gebet führt zu ein übernatürliches Anliegen. Dazu gehört ein übernatürliches Anliegen, das finden wir in den Versen 16 bis 19. Und drittens und letztens, ein übernatürliches Gebet führt zu einer übernatürlichen Annahme. Es gehört dazu, dass wir mit einer gewissen Erwartungshaltung an das Gebet kommen. Und das finden wir in den Versen 20 bis 21. Ein übernatürliches Gebet beginnt aber zuallererst mit einer übernatürlichen Adresse. Verse 14, 15. Wir lesen hier in Vers 14, Deshalb beuge ich meine Knie vor Gott, dem Vater. Das Gebet richtet sich an dem Vater. Das ist der eine Vater. Der eine Vater hier mit dem Artikel betont, dass es sich um einen einzigen gemeinsamen Vater handelt. Allein wenn wir weiterlesen, Vers 14, bezieht er sich hier auf eine ganze Familie. Eine Familie, die sowohl im Himmel als auch auf der Erde ist und einen gemeinsamen Vater teilen. Nun, an dieser Stelle muss ich aber vorab erstmal sagen, dieses Gebet passiert nicht einfach in Isolation. Paulus betet nicht einfach drauf los, ungeachtet des Zusammenhangs, was er vorher den Ephesern geschrieben hat, sondern wir finden hier das Wort deshalb. Ja, und das weist darauf hin, dass er sich auf den Kontext davor bezieht. Und der Kontext, der unmittelbare Kontext davor, in Kapitel 3, 1 bis 13, bezieht sich Paulus hier auf das Apostelamt, wozu er berufen worden ist. Das Apostelamt nicht nur den Juden das Evangelium der Herrlichkeit zu verkündigen, sondern auch den Nationen, dass er speziell dafür ausgerüstet und begabt worden ist. Doch ist das nicht wirklich der unmittelbare Kontext für dieses Gebet. Denn wenn wir das Wort hier deshalb lesen, das Gleiche finden wir auch in Kapitel 3, Vers 1. Dort steht, hier in meiner Übersetzung vielleicht nicht so gut übersetzt, aber es ist dasselbe Wort, weshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Das heißt eigentlich, was er in Kapitel 3, Vers 14 macht mit dem Gebet, ist, dass er anknüpft an dem, was er schon in Kapitel 3, Vers 1 eigentlich tun wollte, nämlich für die Nationen einzutreten und zu beten. Dann hat er aber das einen Einschub, gab es zu seinem Apostelamt, um einfach seine Rolle zu erklären in der Gemeinde. Das heißt, worauf sich Paulus hier tatsächlich bezieht im Gebet, ist das, was wir vor allem im Kapitel 2 lesen. Denn da geht es, Verse 1 bis 11, darum, die individuelle Errettung eines jeden Sünders, der verloren war in seiner Sünde, hoffnungslos dem Zorn Gottes verfallen und nur durch die Gnade Gottes errettet worden ist, hoch erhoben worden ist in Christus. Und dann ab Vers 11 im zweiten Kapitel bis zum Schluss geht er darauf ein, auf die kollektive Errettung der ganzen Gemeinde, sowohl Juden als auch Nationen, zusammen versöhnt in Christus eins gemacht, zu einem Tempel, einem Haus und einer Familie mit ein und demselben Vater. Und das ist das, worauf er sich dann hier in Kapitel 3 ab Vers 14 bezieht, dem Vater. Ein Zugang, der allen gewährt ist in Jesus Christus. In Kapitel 2, Vers 18 macht Paulus das sehr deutlich, dass dieser Zugang durch und allein durch Jesus Christus ermöglicht worden ist zu diesem Vater. Kapitel 2, Vers 18, dort steht, denn durch ihn, bezogen auf Christus, haben wir beide, Juden, Nichtjuden, den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Und damit wird deutlich, und das ist auch wichtig, da fangen wir eigentlich, müssten wir jedes Gebet darüber nachdenken. Ich komme hier und adressiere den Vater nur, weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Ich komme hier nicht aufgrund meiner eigenen Gerechtigkeit vor ihn, nicht weil ich es irgendwie verdient hätte, oder aber ganz im Gegenteil, es ist auch nicht meine Sündhaftigkeit, die mir das verbieten würde, ihn als Vater zu begegnen. Warum? Weil Jesus Christus dies ermöglicht hat, den Weg frei gemacht hat, um diesen Zugang zu haben. Was wird damit deutlich? Deutlich wird damit, dass dieser Vater nicht allein nur Gott und König ist. Denn das könnten wir argumentieren. Oder wenn wir eigentlich die Worte hier lesen, Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie. Warum erwähnt er das? Er betont hier die Unterwürfigkeit gegenüber dem Vater. weil es nicht nur irgendein Vater ist, es ist der Schöpfer und König. Aber gleichzeitig darf Paulus und jeder Gläubige und jeder von euch, der hier sitzt und an Christus Jesus glaubt, darf diesen Gott und Schöpfer und König Vater nennen. Ein Vater, der sich innig für euch und euer Leben interessiert und in eurem Leben involviert ist und von euch und eurem Herzen wirklich hören möchte im Gebet. Nun lasst mich ein wenig weiter nochmal in den Kontext rein, weil ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, welchen Vater Paulus hier eigentlich anspricht. Und dazu möchte ich einmal eine Zusammenfassung machen von dem, was vorher steht über diesen Vater im Epheserbrief allein. Ihr könnt mitlesen oder versuchen mitzuverfolgen, aber wichtig einfach zuzuhören. In Epheser Kapitel 1, Vers 3 beginnt Paulus mit diesen Worten: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Vater ist also Gott. Und er ist nicht nur irgendein Gott und Vater, sondern unseres Herrn Jesus Christus. In erster Linie ist er der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Kapitel 1, Vers 4. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, dieser Vater. Dieser Vater hat uns nicht nur auserwählt, sondern auch vorherbestimmt zur Sohnschaft, Teil seiner Familie zu sein, vor Grundlegung der Welt. Kapitel 1, Vers 5. Und dieser Vater ist auch reich an Gnade. Und mit dieser Gnade hat er uns überhäuft in Jesus Christus, mit jedem geistlichen Segen. Kapitel 1, Vers 6, wie auch Kapitel 2, Vers 7, eine zukünftige Herrlichkeit, die er uns verspricht, aufgrund der Gnade. Dieser Vater ist der Vater der Herrlichkeit. Aus ihm kommt diese Herrlichkeit raus. Er ist der Ursprung dieser Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit bezieht sich auf alle seine Eigenschaften. Alles das, was ihn als Wesen ausmacht, ist seine Herrlichkeit, ist in diesem Wort zusammengefasst. Kapitel 1, Vers 17, er ist der Vater der Herrlichkeit. Und Kapitel 1, Vers 18, er ist nicht nur der Vater der Herrlichkeit, sondern ist auch reich an dieser Herrlichkeit. Kapitel 1, Vers 18, wie auch 3, Vers 16. Und dieser Vater ist der souveräne, allmächtige Gott, der Christus nicht nur aus den Toten auferweckt hat, sondern ihn weit über die Maßen über alles erhoben hat, über die ganze Schöpfung. Epheser Kapitel 1, Vers 19 bis 23. Und bei all der Größe und all dem, wo wir eigentlich sagen würden, wie können wir mit so einem Gott irgendwie in einem Gebet zu ihm treten, Zugang finden, finden wir auch, dass dieser Gott reich ist an Barmherzigkeit und Liebe. Kapitel 2, Vers 4 bis 9. Diese Barmherzigkeit und diese Liebe ist der Grund dafür, dass du gerettet worden bist. Und diese Liebe und die Barmherzigkeit ist der Grund dafür, dass du als Sünder hoch erhoben worden bist auf einen Ehrenplatz mit Jesus Christus zusammen. Und dieser Vater hat auch uns neu geschaffen in Jesus Christus, zu einer ganz neuen Schöpfung gemacht. Kapitel 2, Vers 10. Damit wir gute Werke tun, zu denen wir zuvor nicht in der Lage waren. Er hat uns zu einem neuen Leben berufen. Nun, das ist der Vater, an den Paulus sich hier wendet im Gebet. Und das ist der Vater, an dem ihr, jeder einzelne von euch, der dasselbe so glaubt, so versteht, durch Jesus Christus auch zu ihm Zugang haben kann im Gebet und ihn Vater nennen darf. Denn dieser Vater ist nicht nur Schöpfer und König, sondern auch dein liebevoller Vater, der dich liebt. Und er hat dafür bezahlt. Es ist nicht nur eine Einladung, dass du im Gebet zu ihm kommst. Es ist nicht nur ein Aufruf, den er hier macht. Er hat dafür bezahlt mit dem Blut seines Sohnes, dass dies möglich ist, dass du ihn Vater im Gebet nennen darfst und zu ihm kommen kannst. So zeichnet ein übernatürliches Gebet zuallererst eine übernatürliche Adresse aus. Und was logischerweise folgt, ist ein übernatürliches Anliegen. In den Versen 16 bis 19. Nun hier mal ganz grob als Struktur, um euch die Struktur ein wenig vor Augen zu führen. In Verse 16 bis 19 finden wir sozusagen drei Treppenstufen, an dem sich Paulus hier entlanghangelt und dem man hochgehen muss. Also sozusagen eine Kettenreaktion, dass eine Sache muss da sein, die Voraussetzung muss gesetzt sein, damit das nächste folgen kann. Und das ist das, was wir hier in den Versen 16 bis 19 lesen, nämlich zum einen, also durch das Wort vor allem damit gekennzeichnet. Dreimal, Vers 16, Vers 18 und Vers 19. Damit drückt ein Zweck, ein Ziel aus, auf das es hinausläuft. Das Ziel seines Gebetes. Und die erste Treppenstufe, die wir uns anschauen wollen, ist, dass Jesus zuallererst in deinem Herzen wohnen muss. Jesus muss zuallererst in deinem Herzen wohnen. Vers 16 bis 17. Hier in Vers 16 lesen wir, damit er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Was wir hier finden ist, Vers 16 gibt Paulus die Voraussetzung dafür, dass Jesus Christus in deinem Herzen wohnen kann, nämlich, dass der Geist Gottes wirksam ist im inneren Menschen. Also, was deutlich wird, das ist ein übernatürliches Anliegen. Warum? Weil der Geist Gottes hier wirken muss. Ohne den Geist Gottes ist es nicht möglich, dass Christus im Herzen wirklich Wohnung machen kann. Und wir lesen hier von dem Reichtum der Herrlichkeit, dass der Heilige Geist mit Kraft stärkt. Wir kennen natürlich die ein oder andere Stelle in der Bibel, wo der Heilige Geist immer wieder in Bezug auf die Kraft verwendet wird. Eine Kraft, die von Gott kommt. Oder besser gesagt sogar gleichgestellt wird mit. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Worauf mussten die Apostel warten, bis sie Zeugen sein konnten? Auf den Heiligen Geist, auf Kraft von oben, damit sie ihren Dienst ausführen konnten. Und so sehen wir das auch hier, dass hier der Geist diese Kraft schenkt an dem inneren Menschen. Nun, der innere Mensch hier, damit ist gemeint letztendlich die neue Natur. Ja, die neue natürliche Natur, die neue Natur, die wir in Christus haben, durch eine neue Schöpfung. Ja, das ist das, worauf er sich später auch bezieht im Epheser 4, wo es um den neuen Menschen geht, der in uns wachsen soll, der das Alte ablegen soll. Und andere Stellen finden wir 1. Korinther 4 oder Römer 7, wo Paulus genau diesen inneren Menschen bezeichnet, als jemanden, der wachsen möchte, der sich freuen möchte an Gottes Gesetz. Und das steht ganz im Gegensatz zu dem vergänglichen, fleischlichen, sündhaften, äußerlichen Menschen. Das heißt, das ist hier der Fokus. Und das ist interessant, weil Paulus befindet sich, als er hier dieses Gebet formuliert, im Gefängnis. Das heißt, wir könnten eigentlich Schlussfolgerung aus unserer, vielleicht aus unserer Neigung heraus, er würde viel mehr auf das Äußerliche mehr Acht geben, mehr auf den Umstand, mehr auf die Situation, mehr auf seinen eigenen Körper, der leidet. Aber vielmehr achtet er hier und macht die Betonung auf den inneren Menschen. Denn darauf kommt es wirklich an. Und was wir jetzt finden in Vers 17, ist das logische Resultat daraus, wenn der Geist in Kraft an dem inneren Menschen, an deinem inneren Menschen, in dir wirksam ist, dann führt es dazu, dass Jesus Christus wohnt in deinem Herzen. Und das lesen wir Vers 17. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und er tut dies durch den Glauben. Nun, das heißt nicht, hiermit ist nicht gemeint die Rechtfertigungslehre. Ja, hiermit ist nicht gemeint, dass durch den Glauben sind wir gerechtfertigt worden in Jesus Christus und somit Jesus Christus in uns wohnt. Das steht außer Frage, dass er in uns wohnt. Natürlich, sobald wir an ihn glauben, ist Christus in uns. Aber hier geht es vielmehr um die Heiligung. Hier geht es um den Prozess, in Jesus Christus, in seinem Bild immer mehr verwandelt zu werden. Und dazu braucht es Glauben. Glauben an Jesus Christus und an den Geist, der in uns wirkt. Und interessant ist hier auch zum anderen, hier geht es um Heiligung, nicht um Rechtfertigung. Das sehen wir allein an dem Wort wohnen. Wohnen drückt aus, dass Gott oder Jesus Christus besser gesagt in deinem Herzen wohnt. Das heißt, er ist nicht nur ein Gast. Er ist nicht nur einfach jemand, den man einfach mal einlädt, um mal ein paar Tage da zu bleiben und sich nicht wirklich zu Hause fühlt. Nein, er ist der Gastgeber. Er ist der Eigentümer dieser Wohnung. Er hat ein Anrecht darauf, zu sagen, was drin bleibt und was raus muss. Das bedeutet es, dass Christus auch in deinem Herzen wohnt. Und deswegen ist es so wichtig, auch das Herz wirklich im Gebet zum Schwerpunkt zu machen. Es geht wirklich um das Herz. Auch hier sehen wir wieder die Voraussetzung für das, was später kommt, ist das Herz. Dass Christus im Herzen wohnt, weil nur durch ihn Veränderung, äußerliche Veränderung wirklich stattfinden kann. Es bringt nichts, sich einfach nur auf Äußerlichkeiten zu beschränken. Aber wenn Christus nicht in deinem Herzen wohnt, zählt das alles nichts und ist es nicht wahr. Und dann sehen wir das Resultat daraus, wenn Christus in deinem Herzen wohnt, in Vers 17, wenn wir weiterlesen. Indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Hiermit ist in erster Linie deine Liebe gemeint. Die Liebe der Gläubigen. Es ist nicht die Liebe Christi gemeint in erster Linie. Warum? Weil hier nicht beschrieben wird, wessen Liebe es ist. Tatsächlich finden wir aber, wenn das Paulus tut, macht er es sehr deutlich. Vers 19. Liebe des Christus. Hier geht es tatsächlich mehr um eine praktizierende Liebe. Die äußerlich sichtbar wird. Und das ist völlig nachvollziehbar. Warum? Weil durch den Glauben Christus in uns wohnt und der Glaube zeigt sich äußerlich in Liebe, in guten Werken. Galater 5, Vers 6. Der Glaube wirkt durch die Liebe. Natürlich müssen wir hier sagen, diese Liebe entspringt in ursprünglich natürlich der Liebe Christi, der Liebe Gottes. Epheser 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, die Liebe muss immer darin gegründet sein, motiviert sein. Unsere Liebe muss das. Und gleichzeitig ist er auch unser Vorbild, wie wir lieben sollen. Lasst uns dazu Kapitel 5 aufschlagen. Epheser Kapitel 5, Vers 1 und 2. Dort steht, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Nachahmer. Nachahmer Gottes, weil er liebt. Und jetzt Vers 2. Und wandelt in Liebe. Hier dieselbe Betonung. In Liebe. wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Von welcher Liebe spricht er hier? Von der Liebe, die Christus durch sein ganzes Leben, durch sein Kommen, sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen, sein Hinfahren zum Vater und auch seine Wiederkehr, all das fasst seine Liebe zusammen, weil er das alles für uns und im Namen seines Vaters getan hat. Es spricht hier von einer Agape-Liebe, aufopferungsvoll, selbstlos, uneigennützig, unabhängig von irgendwelchen Umständen, egal wie jemand reagieren möchte, meine Aufgabe ist es, ihn selbstlos und aufopferungsvoll zu lieben. Und das sehen wir natürlich vor allem, wenn wir anderen vergeben müssen. Auch da nicht auf das Bekenntnis des anderen zu warten, sondern bereit zu sein, zu vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Und je mehr wir darin wachsen und zunehmen, diese Liebe wirklich zu praktizieren, dann passiert das, was wir hier in Vers 17 lesen. Gewurzelt und gegründet. Wir werden gewurzelt und gegründet. Man könnte sagen, die Liebe ist wie dieser fruchtbare Erdboden, der den Wurzeln Kraft schenkt, Nährstoffe schenkt, um nach oben hin zu wachsen und viel sichtbare Frucht der Liebe nach außen hin zu tragen. Und gleichzeitig ist das auch wie ein festes Fundament, wo wir nicht hin und her wackeln, wo wir hoch hinaus wie ein Hochhaus wachsen können. Das ist ein Prozess, den Paulus hier beschreibt, von dieser praktizierenden Liebe, immer mehr darin gegründet zu sein, je mehr wir es ausleben. In der ersten Treppenstufe haben wir also Christus im Herzen. Christus, der jetzt im Herzen wohnt, was in Liebe sich äußerlich zeigt. Kommen wir jetzt zur zweiten Treppenstufe, nämlich das Christi-Liebe zu erfassen. Der nächste Schritt ist, Christi-Liebe nun ganz zu erfassen. Vorher ging es mehr um die eigene Liebe zu praktizieren, jetzt aber die Liebe von Jesus Christus selbst zu erfassen, zu verstehen, zu begreifen. Wir lesen hier in Vers 18, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei. Erfassen, begreifen, komplett die Arme drum schließen können. Ja, wie ein Gebäude, die Größe eines Gebäudes wirklich erfassen zu können, nur wenn wir genau wissen, wie hoch es ist, wie tief es ist, wie breit es ist und wie lang es ist. Es wirklich erfassen zu können. Das ist hier die Aufgabe, die Paulus an jeden Gläubigen stellt. Es zum Ziel zu machen. Und ich glaube, dass sich das hier tatsächlich auf die Liebe bezieht. Auch wenn es hier in dem Vers selber nicht von Liebe gesprochen wird, finden wir es aber in Vers 19, der parallel dazu steht. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Darüber hinaus denke ich auch, dass hier diese Worte Breite, Länge, Höhe, Tiefe damit einfach die komplette, vollständige Ausmaße gemeint ist, dieser Liebe. Er will hier nicht auf Einzelheiten eingehen, was genau die Breite gemeint ist, was ist hier mit der Länge gemeint und der Höhe und der Tiefe. Das finden wir allein durch den einen Artikel für alle vier Worte in Vers 18. Die Breite und Länge und Tiefe. Es geht hier, die ganze Ausmaße wirklich erfassen, begreifen zu können. Und interessant ist, das ist nicht eine Aufgabe an jeden Einzelnen von euch. Das ist eine Aufgabe, die wir als ganze Gemeinde haben, im Miteinander. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Epheser 3, Vers 19. Vers 18, Entschuldigung. Damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen. Das heißt, eure Aufgabe ist es nicht einfach in eurem Zimmer zu hocken oder zu Hause und diese Liebe immer mehr versuchen zu begreifen und zu erkennen, sondern hier spricht er wirklich speziell primär davon, in der Gemeinde dies zu erfassen, gemeinsam mit allen anderen. Deshalb ist die Gemeinde so wichtig, deshalb ist der Gottesdienst so wichtig, deshalb ist die Gemeinschaft in Hauskreisen so wichtig, in Gebetskreisen, das Treffen in der Woche miteinander. All das ist eine Möglichkeit, um die Liebe miteinander zu teilen. Und was genau ist damit gemeint? Hiermit ist gemeint, dass je mehr wir die Liebe selber ausleben, je mehr wir sie selber ausleben und die Liebe, die Jesus Christus selber als Vorbild uns gezeigt hat, je mehr wir das im Miteinander praktizieren, desto mehr erfassen wir gegenseitig oder gemeinsam in der Gemeinde, wie diese Liebe aussieht. Weil ich sehe diese Liebe in den oder der anderen Person. Und gleichzeitig betont hier Paulus, sie auch zu erkennen. Mit diesem Erkennen ist eine erfahrbare Erkenntnis gemeint. Es ist etwas, was ich erlebe. Es ist nicht etwas, was ich rein intellektuell verstehe. Es ist etwas, was ich mitfassen und begreifen, miterleben kann. Warum? Weil wenn ich diese Liebe selber auslebe gegenüber anderen in der Gemeinde, wie zum Beispiel im Thema Vergebung, dann weiß ich stückweise mehr, wie groß Christi Liebe für mich war, der mir vergeben musste, alle meine Sünden und Schuld. Und wenn wir das treu tun in der Gemeinde, im Miteinander, dann führt es auch dazu, dass wir der Berufung der Gemeinde auch treu werden. Warum? Weil die Berufung der Gemeinde ist, wie Jesus in Johannes 13 sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, selbst Ungläubige, selbst die Außenwelt, die das hier sieht und miterleben kann und die Liebe untereinander miterleben kann, wird erkennen, dass wir zu Jesus Christus gehören, weil wir dieselbe Liebe praktizieren und sie die Liebe Jesu Christi in unserem eigenen Leben mit bezeugen können. Nun, interessant wird es jetzt, was Paulus hier in Vers 19 weiter sagt. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe. Das scheint so, als wenn Paulus zu etwas aufruft, was eigentlich gar nicht möglich ist. Wie können wir eine Liebe erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt? Nun, zum einen kann man sagen, deswegen ist es ein übernatürliches Gebet, ein übernatürliches Anliegen, wozu wir den Geist Gottes brauchen. Aber zum anderen betont es hier einfach, Gottes Liebe ist unendlich. Er ist unendlich, ein unendliches Wesen. Natürlich können wir die ganze Ausmaße dieser Liebe nicht vollends begreifen, erfassen. Ja, das Gleiche wie das Universum, wie Forscher versuchen, die ganze Ausmaß des Universums wirklich zu erfassen zu können, aber sie haben immer noch nicht den Rand des Universums entdeckt. Aber trotzdem wachsen sie im Verständnis des Universums, je mehr sie erkennen und wie groß das Universum wirklich ist. Und genau so ist es auch mit der Liebe Christi, wie auch mit jeder anderen Eigenschaft Gottes. Bis in alle Ewigkeit werden wir sie nie wirklich vollends begreifen können. Es wird keinen Rand geben. Aber nichtsdestotrotz ist es unsere Verantwortung, stückweise mehr und mehr von dieser Liebe begreifen und erfassen zu können. Und wenn das stimmt, dass Christus in deinem Herzen wohnt, durch die Kraft des Geistes. Und dass du die Liebe Christi immer mehr erfährst, immer mehr erkennst, immer mehr verstehen lernst, dann kommt es zur dritten Stufe, nämlich du selber wächst in Christus Ähnlichkeit. Du wirst ihm immer ähnlicher. Was letztendlich unsere Berufung als Christen ist, wie wir gesehen haben oder ihr sehen könnt in Epheser 2, Vers 10. Wir sind neu geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Wir sind berufen, ein neuer Mensch zu werden, dieses alte Leben hinter uns zu lassen, die Sünden hinter uns zu lassen, umzukehren und nun ein gerechtes Leben, was Gott gefällt, zu leben. Und das ist alles zusammengefasst in Christus Jesus, der das vollkommene Beispiel dafür ist. Nun lasst mich das hier erklären in Vers 19. Damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Hier steht zwar nichts von Christus an für sich, sondern von der Fülle Gottes. Aber wenn wir uns den Epheserbrief anschauen, jedes Mal, wenn es um die Fülle Gottes geht, um etwas, was erfüllt wird, dann wird damit bezeichnet die Kontrolle, die Herrschaft über einen bestimmten Bereich. Zum Beispiel Epheser 5. Epheser 5, Vers 18. Dort lesen wir vom Heiligen Geist. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Wenn wir mit dem Wein erfüllt sind, führt es dazu, dass wir durch den Wein kontrolliert werden, beherrscht werden zu einem betrunkenen Verhalten. Unkontrollierbar, weil der Wein uns kontrolliert. Stattdessen soll aber der Heilige Geist uns kontrollieren, beherrschen. Und deswegen ist das, was dazu führt, wenn der Heilige Geist uns beherrscht und kontrolliert, das, was wir in den folgenden Versen, Kapitel 5, über die Ehe lesen, über die Kindererziehung lesen, über die Arbeit lesen, all das zu tun, wie es Gott gefällt. Das ist das Resultat, wenn der Heilige Geist dich kontrolliert und dein Leben bestimmt. Und so ist auch hier in Kapitel 3 gemeint, wenn Gott uns ganz erfüllt, ist damit Gottes ganze, alle seine Eigenschaften, alle seine Herrlichkeit nachzuahmen, das, was wir nachahmen können als geschaffene Wesen, in dem zuzunehmen. Und in wen anderes ist dies in Vollkommenheit passiert als in dem Sohn Gottes selbst? Deswegen geht es hier um Christus-Ähnlichkeit, in der wir wachsen wollen, dass das Endziel ist, und wozu wir auch berufen sind. So sehen wir ein übernatürliches Gebet, das zuerst mit einer übernatürlichen Adresse beginnen muss und dann in einer übernatürlichen, mit einem übernatürlichen Anliegen fortfahren muss und drittens mit einer übernatürlichen Annahme enden muss. Vers 20 bis 21. Hier geht es um die Erwartungshaltung im Gebet für die Anliegen, die wir vor Gott bringen. Vers 20a. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Was Paulus hier macht, ist eigentlich eine weitere Steigerung zu geben. Allein in diesem Vers 20. Ich weiß nicht, wie das in euren Übersetzungen ist, aber bei mir steht das Wort vermag ein wenig weit hinten. Normalerweise, um das jetzt besser zu sehen, die Steigerung, die ich euch gleich zeigen werde, sollte das Wort vermag ein wenig früher stehen im Satz. Aber hört einfach mal zu, wie diese Steigerung formuliert wird, was Paulus hier macht. Dem aber, der vermag. Dem aber, der zu tun vermag. Dem aber, der zu tun vermag, über die Maßen mehr. Dem aber, der zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten. Dem aber, der zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken. Wir sehen also hier, wie Paulus deutlich machen will, er kann nicht nur etwas, er kann es auch vollbringen. Und er kann es nicht nur vollbringen, er kann es sogar weit über die Maßen hinaus vollbringen. Und er kann es nicht nur weit über die Maßen hinaus vollbringen, sondern selbst über das hinaus, was wir jemals ihn fragen würden, zu tun. Und nicht nur eingeschlossen das, was wir ihn jemals fragen würden, sondern selbst das, was wir uns nicht mal vorstellen könnten, ihn zu fragen. Dazu ist Gott in der Lage. Nun, wenn ich euch jetzt fragen würde, glaubt ihr das? Glaubt ihr das, dass Gott dazu in der Lage ist? Dann würdet ihr vielleicht sagen, ja natürlich, ich weiß doch, dass Gott souverän und allmächtig ist, logisch, ihm ist ja nichts vorenthalten. Aber die Frage ist, was ist, wenn es jetzt um die Sünde in deinem eigenen Leben geht? Hartnäckige Sünden, wo du schon längst aufgegeben hast, gegen zu kämpfen. Glaubst du das dann immer noch, dass Gott diese Sünde überwinden kann? Und um diese Kraft ein wenig hier zu verdeutlichen, von welcher Kraft spricht er hier, wenn wir in Vers 20 lesen? Nach der Kraft, die in uns wirkt. Diese Kraft wirkt in uns. Kapitel 1, lasst uns dazu Kapitel 1, Vers 19 aufschlagen. Denn er bezieht sich auf eine Kraft, die er schon zuvor erwähnt hat, in einem vorherigen Gebet in diesem Epheserbrief. Hier beschreibt er diese Kraft. Epheser 1, Vers 19 bis 23. Und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Welche Kraft wirkt also in dir? Dieselbe Kraft, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Und dieselbe Kraft, die ihn sogar hoch erhoben hat, einen Ehrenplatz gegeben hat, über alles hinaus, Macht und Autorität, dieselbe Kraft wirkt in dir durch den Geist. Und deshalb ist Gott nichts unmöglich in deinem Leben zu bewirken. In dem Epheser 1 ging es in dem Gebet darum, die Kraft zu erkennen. Dafür hat er gebetet. Sie sollten die Kraft, die Ausmaße erkennen. Jetzt in Epheser 3 geht es darum, diese Kraft zu gebrauchen, zu verwenden, in Anspruch zu nehmen. Denn das ist das, was dann folgt. Kapitel 4 bis 6 geht es darum, unserer Berufung in Jesus Christus würdig zu wandeln, würdig zu leben, weil Gott in dir wirkt und dies ermöglichen kann. Und das Gebet endet mit dem, worauf alles hinausgeht, mit der Herrlichkeit Gottes. Vers 21. Ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechtalter des Zeitalters, der Zeitalter hin. Amen. Dein Gebet muss übernatürlich sein. Es darf dich nicht zu sehr auf das Irdische, auf das hier in dieser Welt beschränken. Sondern es muss den Schwerpunkt haben auf das, worauf es wirklich ankommt. Was ewigen Wert hat. Und wozu du als neu geschaffenes Wesen in Jesus Christus berufen bist. Und wozu wir als Gemeinde berufen sind. Zu einem übernatürlichen Gebet gehört eine übernatürliche Adresse, ein übernatürliches Anliegen und eine übernatürliche Annahme, Erwartungshaltung, dass Gott das wirklich vollbringen kann. So lass auch das dein Gebetsleben prägen. Vater, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für dein Wort, dass du durch dein Wort zu uns redest. Wir danken dir für deinen Geist, der uns hilft, dein Wort richtig zu verstehen und anzuwenden. Und wollen dich bitten, dass du dieses Wort auch gebrauchst, dass wir es wirklich im Leben praktizieren, dass wir wirklich uns auf das schwerpunktmäßig beziehen im Gebet, worauf es wirklich ankommt, was wirklich ewigen und bleibenden Wert hat vor dir. Hilf uns, dass wir nicht so sehr mit den Dingen dieser Welt abgelenkt sind und beschäftigt sind, sondern wirklich uns stets, egal in welcher Notsituation wir uns auch befinden, darauf zu beziehen, worauf es wirklich ankommt, dass du selbst diese Momente dazu gebrauchst, uns deinem Sohn immer ähnlicher zu machen, damit wir dich immer mehr verherrlichen können. Und hilf uns, das als ganze Gemeinde zu tun, uns gegenseitig darin zu ermutigen, zu bestärken, wirklich in der Liebe zuzunehmen, zu wachsen und uns an dir und deinem Wort, an deiner Herrlichkeit immer mehr zu erfreuen. Wir danken dir für deine Kraft, die so auf erstaunliche Art und Weise in uns wirkt und möchten dich bitten, dass du uns den Glauben schenkst, dass wir im Gebet mit einer solchen Erwartungshaltung zu dir kommen. Und wir danken dir, dass wir dich unseren Vater nennen dürfen, den Schöpfer, den König. Wir danken dir, dass du dies durch deinen Sohn ermöglicht hast. Amen.